22 Millionen Euro versickert. Bundesregierung nach geheimen Zahlungen nach Afrika unter Druck. Unser Schwerpunkt heute: Donald Trump und der Friedensrat. Die Weltordnung der Globalisten wackelt. Und Gefahr durch 5G. Während Kennedy handelt, bleibt Ursula von der Leyen stur. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die deutsche Bundesregierung gerät wegen undurchsichtiger Geldflüsse nach Afrika unter Druck. Bekannt wurden sie durch zwei parlamentarische Anfragen der AfD. Es geht um 48 angebliche Entwicklungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 22 Millionen Euro. Doch Empfänger und Zweck bleiben geheim. Selbst dem Bundestag verweigert das Entwicklungsministerium nun jede Auskunft. Mit Verweis auf Sicherheitsgründe. Die Informationen seien derart sensibel, dass sie nicht einmal im abhörsicheren Geheimschutzraum des Parlaments eingesehen werden dürften. Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger setzt mit einer geplanten Afrika-Strategie auch migrationspolitische Akzente. Geplant ist, die legale Arbeitsmigration in sogenannten Mangelberufen zu erleichtern. Der Arbeitskräftebedarf in Österreich soll stärker durch Zuwanderung aus afrikanischen Staaten gedeckt werden. Deutliche Kritik kommt nun von der Gewerkschaft wieder. Gegenüber auf 1 fordert die Organisation einen Stopp des Arbeitskräfteimports in Billiglohnsektoren. Sie warnt vor weiterem Lohndruck. Statt neue Arbeitsmigration zu fördern, müsse der Fokus auf Qualifizierung und Beschäftigung jener Menschen liegen, die bereits in Österreich leben. Der Wiedervorsitzende Roman Hebenstreit sagt wörtlich: Wir können nicht zulassen, dass Millionen an Steuergeldern für die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte verschleudert werden, während in Österreich selbst das Lohnniveau in den Keller fällt und die Arbeitslosigkeit unvermindert weiter steigt. Heute Vormittag wurde er offiziell gegründet. Der Friedensrat von Donald Trump. Eine neue internationale Organisation, die, so heißt es in der Präambel, Stabilität, rechtsstaatliche Regierungsführung und Frieden sichern soll. Der Friedensrat zählt bislang nur rund 2 Dutzend Mitgliedsländer. Mit Ausnahme der USA ist keine Großmacht vertreten. Vorsitzender des Gremiums ist Donald Trump, auf Lebenszeit. Wie groß der tatsächliche Einfluss der übrigen Mitglieder sein wird, bleibt offen. Die Charta des Friedensrates bleibt in zentralen Fragen eher vage. Klar ist jedoch, die Neugründung markiert einen Bruch mit der bisherigen globalistischen Ordnung. Deutlich formulierte das die weißrussische Nachrichtenagentur Belta. Offenbar im Einklang mit der Position ihrer Regierung. In einem Kommentar heißt es: Die Sicherheitsarchitektur, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, existiert nicht mehr. Im Großen und Ganzen gibt es auch keinen Begriff wie das Völkerrecht mehr. Diese alte Sicherheitsarchitektur wird vor allem durch die Vereinten Nationen repräsentiert und damit auch durch Annalena Baerbock, Präsidentin der UN-Vollversammlung. Die Grünen-Politikerin warnte vor einem Zusammenbruch der regelbasierten Ordnung.
Für die regelbasierte internationale Ordnung einzustehen, ist nicht nur das Richtige. Es ist ein klarer Akt des Eigeninteresses. Die UN-Charta ist die gemeinsame Lebensversicherung der Welt. Insurance.
Beobachter bewerten Baerbocks Warnung jedoch als eine Aneinanderreihung bekannter Phrasen, ohne erkennbare Selbstkritik. Anders klang das beim kanadischen Premierminister Mark Carney. Er machte deutlich: Die westliche Weltordnung zerbricht vor allem an ihren eigenen Widersprüchen.
Wir wussten, dass dieses Gerede von einer regelbasierten Ordnung teilweise nicht stimmte. Für die Stärksten gab es Ausnahmen. Handelsregeln wurden asymmetrisch durchgesetzt. Und wir wussten, dass internationales Recht mit unterschiedlicher Strenge angewandt wurde, je nachdem, wer angeklagt war oder wer als Opfer galt. Wir nahmen an den Ritualen teil und vermieden es größtenteils, die Lücken zwischen Rhetorik und Realität offen zu benennen.
Der Friedensrat war kein offizieller Programmpunkt des Weltwirtschaftsforums. Dort sprach am Donnerstag der deutsche Kanzler Friedrich Merz. Der CDU-Politiker räumte ein, dass die bisherige sogenannte werteorientierte Weltordnung an ihre Grenzen stößt. Wörtlich sprach er von einer Welt, deren alte Ordnung erschüttert werde. Die Antwort darauf sieht Merz offenbar in enger Gefolgschaft zu Washington. So bot sich der Kanzler als Partner der USA gegen Russland und China an. Ausdrücklich begrüßte Merz das Interesse von Donald Trump an Grönland. Die Insel müsse für die NATO gesichert werden, allerdings unter dänischer Vorherrschaft. Zugleich bekannte sich Merz klar zur NATO und zur Europäischen Union. Auch an der Unterstützung für die Ukraine hält er fest. Wörtlich sagte Merz: Unsere Nachbarn in Europa können sich auf unsere Solidarität verlassen. Konkret kündigte der Kanzler an, den Kurs der Aufrüstung weiter zu verschärfen. Deutschland werde auch künftig 5% des Bruttoinlandsprodukts für militärische Zwecke ausgeben. Auch auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens verfolgte die Gründung des Friedensrates. Seine Einschätzung: Ob hier tatsächlich eine neue internationale Organisation entsteht oder am Ende nur ein PR-Foto für Donald Trump, bleibe abzuwarten. Entscheidend sei jedoch etwas anderes. Der Frontalangriff auf die globalistische Weltordnung erfolgt aus dem Zentrum des Imperiums. Das System bröckelt im Inneren. In Davos ging es nicht nur um den Friedensrat. Die Hauptverantwortlichen der Covid-Spritze wurden auf dem Weltwirtschaftsforum mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Die unabhängigen Journalisten des kanadischen Senders Rebel News stellten in diesem Jahr etwa WHO-Chef Tedros zur Rede. Thema: der Covid-Impfzwang.
Also Tedros, haben Sie Bedauern hinsichtlich der obligatorischen Impfpflicht und der Entlassung von Menschen, die sich nicht impfen ließen? Jetzt, da wir wissen, dass die Impfungen ihre Funktion nicht wirklich erfüllt haben, bereuen Sie irgendetwas?
Ich denke, Länder haben das Recht, eine Entscheidung zu treffen, basierend auf dem Risiko und der Situation in ihren Ländern.
Würden Sie, wenn Sie es noch einmal tun müssten, würden Sie anders handeln?
Während Tedros den Impfzwang verteidigt, reagiert Impffinanzier Bill Gates ganz anders auf kritische Fragen.
Herr Gates, können Sie jetzt zumindest akzeptieren, dass allgemein bekannt ist, dass der Covid-Impfstoff im Grunde genommen ein Fehlschlag war? Können Sie das akzeptieren und sich zumindest bei der Welt entschuldigen, dass Sie es falsch gemacht haben? Es ist in Ordnung, Dinge falsch zu machen, wenn Sie zugeben, dass Sie sich geirrt haben, wenn Sie sich irren. Können Sie das tun? Kommen Sie, Bill. Das Thema des WEF dieses Jahr ist Geist des Dialogs. Lass Sie uns ein Gespräch führen, einen offenen Dialog. Können Sie einige dieser Fragen beantworten? Okay, was ist, wenn man diese Fragen ignoriert, obwohl es Komplikationen mit dem Covid-Impfstoff gab, sie Fehler gemacht haben und Menschen geschädigt wurden und starben?
Tote nach Covid-Injektion. Auch auf diese Frage hat der Impfmilliardär offenbar nur ein Lächeln übrig. Auf 1 berichtet von Beginn an tagesaktuell und unabhängig über das Weltwirtschaftsforum in Davos, jenseits von PR und Hofberichterstattung. Diese Arbeit ist nur durch Ihre Unterstützung möglich. Wenn Sie auch weiterhin informiert bleiben wollen, was die Globalisten tatsächlich planen, helfen Sie mit Ihrer Spende. Alle Informationen finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Im Vereinigten Königreich ist eine staatliche Anti-Rechts-Kampagne spektakulär gescheitert. Die Regierung von Keir Starmer ließ mit großem Aufwand das interaktive Lernspiel Pathways produzieren. Ziel war es, Jugendlichen zwischen 11 und 18 Jahren zu erklären, wie Radikalisierung erkannt und verhindert werden kann. Als angeblich abschreckendes Gesicht des Rechtsextremismus wählte man das Anime-Mädchen Amelia. Amelia sollte Sätze sagen wie "Unsere Kultur ist schützenswert" oder "Massenmigration ist schädlich". Offenbar ging man in der Downing Street davon aus, dass solche Aussagen Jugendliche abschrecken würden. Doch das Gegenteil trat ein. Die Figur wirkte freundlich. Ihre Aussagen klangen für viele schlicht normal. In kürzester Zeit fluteten Amelia-Memes das Netz. Videos und Bilder erreichen inzwischen millionenfache Aufrufe. Die Behörden in Bayern und Baden-Württemberg wollen offenbar den Einsatz sogenannter NGOs zur Überwachung des Internets ausweiten. So bewerten Beobachter eine neue Studie mit dem Titel Teenage Terrorists in Deutschland. Herausgegeben wurde das Papier unter anderem vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg und der Generalstaatsanwaltschaft München. Offiziell geht es um die Ursachen der Radikalisierung von Jugendlichen. Auffällig ist jedoch die Schwerpunktsetzung. Genannt werden fast ausschließlich Gründe, die mit der vorherrschenden Ideologie übereinstimmen. Etwa Antisemitismus, Rassismus und LGBTQ-Hass. Islamismus wird zwar erwähnt, aber nicht näher ausgeführt. Als Gegenstrategie empfehlen die Autoren neben mehr virtuellen Ermittlern auch sogenannte zivilgesellschaftliche Formate. Konkret genannt wird die Taskforce gegen Hass und Hetze, auch bekannt als Initiative Toleranz im Netz. Dort sind unter anderem NGOs wie HateAid und Respect gebündelt. Die möglichen gesundheitlichen Folgen von Handystrahlungen sind keineswegs ein neues Thema. Der investigative Filmemacher Klaus Scheidsteger beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den gesundheitlichen, politischen und wirtschaftlichen Hintergründen des Mobilfunks. Im Gespräch mit Auf 1 schildert er, welche Auswirkungen elektromagnetische Strahlung auf den menschlichen Körper haben kann und wie die Industrie versucht hat, unbequeme Erkenntnisse aus der öffentlichen Debatte herauszuhalten.
Eigentlich waren sozusagen die ersten massiven Probleme, wo die Alarmglocken eigentlich schlagen sollten, auf der Seite der sogenannten DNA-Strangbrüche. Das bedeutet Vorstufe zum Krebs. Durch die elektromagnetischen Felder, durch die Strahlung, werden unsere Gene beeinflusst und teilweise eben so im Reparaturmechanismus gestört, dass daraus ein Krebs entstehen kann. Und sowas wurde schon erstmalig 1993 gefunden. Und da war die, sagen wir mal so, die wissenschaftliche Welt war erst in Aufruhr. Und dann hat man eine Lobbyagentur eingeschaltet, Burson Marsteller, von Seiten der Firma Motorola. Die waren damals Weltmarktführer und hat gesagt, wir müssen da irgendwas uns einfallen lassen, weil es ist schlecht fürs Geschäft, wenn das durchsickert. Und seitdem gibt es eigentlich diese Problematik.
In den USA laufen seit Jahren zahlreiche Gerichtsverfahren gegen die Mobilfunkindustrie. Dabei kommen interne Dokumente, frühere Studien und mögliche Haftungsfragen ans Licht, die lange unter Verschluss gehalten wurden. Warum diese Verfahren für die Branche existenziell sein könnten und wann tatsächlich richtungsweisende Urteile erwartet werden, das sehen Sie im vollständigen Auf1-Spezial unter www.auf1.tv. Trotz dieser Bedenken setzt die EU weiter auf hochfrequente Strahlung wie 5G, obwohl der Zusammenhang zu Krebs bestätigt ist. So zeigt etwa eine Studie aus den USA, dass eine häufige Nutzung von Mobiltelefonen zu Schilddrüsenkrebs führen kann. Die Strahlung könne nämlich die DNA-Reparaturmechanismen stören, wie es in der Veröffentlichung auf dem renommierten Portal Science Direct heißt. Brisanz erlangt das Thema aktuell, da das US-Gesundheitsministerium jetzt gesundheitliche Schäden durch Mobilfunkstrahlen untersuchen will. In der EU sieht das ganz anders aus. Alle Mitgliedstaaten wurden mit der 5G-Technologie ausgestattet. Dabei schrieb das EU-Parlament noch 2020 selbst, ein wissenschaftlicher Ausschuss habe, Zitat, die mit 5G einhergehenden Risiken vorläufig als hoch eingeschätzt. Nach Angriffen gegen Auf 1 gerät die österreichische Bundesstelle für Sekten- und Weltanschauungsfragen massiv unter Druck. Die FPÖ brachte gestern im Nationalrat einen Antrag auf Auflösung der umstrittenen Einrichtung ein. Die Begründung: Die Sektenstelle habe ihren ursprünglichen Auftrag längst verlassen. Statt Aufklärung betreibe sie zunehmend politische Diffamierung, auch gegen alternative Medien. Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Maximilian Weinzierl verwies dabei ausdrücklich auf das Vorgehen gegen Auf 1.
Und ja, auch alternative Medien werden dort pauschal als demokratiefeindlich abgestempelt. Das ist aus unserer Sicht und aus meiner Sicht eine linke Entgleisung, wie sie wie immer häufiger in den angeblich doch so neutralen Institutionen der Republik vorzufinden sind.
Tatsächlich wird auf 1 in Berichten der Sektenstelle regelmäßig als verschwörungstheoretisches Medium diffamiert. Erst im November erklärte Geschäftsführerin Ulrike Schießer, Debanking, also politisch motivierte Kontokündigungen, seien ein besonders effektiver Hebel gegen Produzenten vermeintlicher Desinformation. Auf 1 nannte sie dabei wörtlich: Die Sektenstelle ist dem Bundeskanzleramt unterstellt. Für ihre Arbeit erhielt sie zuletzt rund 170.000 Euro Steuergeld aus einem Sondertopf zur Bekämpfung von Verschwörungstheorien. Und wir kommen zum Interview des Tages. Die Welt hat gespannt auf die Rede von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum gewartet. Und die Medien kennen inzwischen kein anderes Thema mehr. Doch was bedeuten die Aussagen des Präsidenten wirklich? Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat die Rede mitverfolgt. Sie war heute bei uns im Studio. Beim Abflug gab es kleinere Probleme, aber US-Präsident Donald Trump schaffte es doch fast punktgenau zu seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Seine Rede erinnerte stellenweise an Wahlwerbung. Doch einige Passagen, die hatten es in sich. Die galten vor allem der NATO, Europa, seinem Anspruch auf Grönland, seinem Vorgänger Biden und Kamala Harris, die schon den dritten Weltkrieg führen würde. An der NATO ließ er kein gutes Haar. Die habe die USA nur ausgenützt. Die Politik Europas gehe in eine völlig falsche Richtung. Man erkenne den Kontinent nicht mehr. Der Russland-Ukraine-Krieg sei eigentlich Sache Europas und der UNO. Doch man nähere sich einer Lösung. Grönland müsse er besitzen wegen der nationalen und internationalen Sicherheit. Innenpolitisch lobte Trump seine Erfolge bei der Bekämpfung der Kriminalität, der illegalen Einwanderung und guter Wirtschaftsleistung. Seine Zollpolitik rechne sich schon. Er, Trump, habe die USA wieder groß gemacht. Sie sei jetzt das heißeste Land und halte die Welt über Wasser. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat die Rede mitverfolgt. Sie ist heute bei uns im Studio. Hallo, liebe Conny, schön, dass du auch heute wieder da bist. Du warst ja bereits am Dienstag hier auch über das WEF gesprochen, aber heute fokussieren wir uns eben auf die Rede von Trump. Und jetzt würde mich und natürlich auch die Zuseher interessieren, welchen Eindruck du von seiner Rede insgesamt hattest.
Ja, es war eine typische Trump-Rede. Stellenweise war es wie eine Wahlwerbung, aber dann hat er eben wieder so richtig hineingeschlagen mit gewissen Passagen, wo er dann seine Ausritte gegen seine natürlichen Feinde geführt hat. Er wurde von BlackRock, vom neuen Co-Präsidenten BlackRock-Chef Larry Fink begrüßt und der hat gleich gesagt, ohne Trump wäre das Davoser Forum gar nichts. Und Larry Fink will ja bekanntlich das Forum auch woanders hinbringen, zum Beispiel nach Detroit oder Irland. Trump hat jedenfalls, was hat er gesagt, er ist gegen die linken Demokraten losgegangen, unter denen wäre die USA tot. Putin hat ihm das ja einmal gesagt bei einem Treffen, wir haben alle gedacht, die USA seien schon tot, das war noch unter Biden. Und die USA ist der Wirtschaftsmotor der Welt, sie hält die Welt über Wasser. Würden Länder seinem Beispiel folgen, eben seiner Politik, die er gerade macht, dann würden diese Länder viel erfolgreicher sein. Er hat konkret auch die Schweiz genannt und die Schweiz beschimpft, dass sie die USA nur ausgenutzt hat und er aber jetzt mit den Zöllen an die 40 Milliarden Einnahmen hat aus der Schweiz und natürlich Europa, das Feindbild, der grüne Betrugsstil, wie er immer sagt, der hat gar nichts gebracht. Es ist eine verfehlte Energiepolitik in Europa und Biden sei natürlich der schlechteste Präsident aller Zeiten, hat die Wahl gestohlen 2020 und würde Kamala Harris regieren, dann wären wir schon im dritten Weltkrieg. Russland, Ukraine, sagt er, sind auf dem guten Weg. Er wird ja Zelensky treffen. Ich habe gehört, er ist heute auf dem Weg nach Davos. Und den Eisberg Grönland, den braucht er wegen der globalen Sicherheit. Er möchte dort ja einen goldenen Dom bauen, ein Abwehrnetz. Die KI wird, hier wird die USA die Führung übernehmen. Er hat damit auf China angespielt. Und die teuren Medikamente in den USA, die hat er jetzt abgestellt, die Preise, die hohen Preise, hat auch Frankreich gezwungen, hier mit den Preisen einzulenken. Dann ist er natürlich losgegangen auf den Fed-Chef Powell von der Zentralbank. Das ist eben daher immer zu spät und er wird aber den geeigneten Mann dann dort einsetzen. Die Migration hat er gestoppt, die Wirtschaft geht nach oben, die Einkommen steigen, die Inflation sinkt. Er hat den ganzen Betrug mit den illegalen Migranten, die hier Gelder absahnen, gestoppt und so weiter und so weiter. Und dann hat er noch Fragen beantwortet zu verschiedenen anderen Themen.
Du hast jetzt bereits Europa angesprochen. Mit Europa ging er ja wieder sehr hart ins Gericht. Aber unterscheidet er jetzt eigentlich zwischen Europa und der EU?
Ja, ja, das weiß er schon ganz genau und die Frau von der Leyen ist ihm ja ein gewaltiges Dorn im Auge und ich gehe davon aus, dass er die Führung in Europa austauschen möchte und auch bei den Regierungschefs hier Einfluss nehmen und Europa in seinem Sinne umdrehen, weil Europa ist ja trotzdem wichtig als Handelspartner und auch als wie immer als Bollwerk gegen den asiatischen Raum oder auch den eurasischen Raum. Aber er kritisiert Europa dafür, dass es komplett in die falsche Richtung geht. Sie ruinieren ihre Kultur mit der illegalen Migration. Die Wirtschaft geht baden. Der grüne Deal ist bezeichnet er als Betrug, absoluter Blödsinn. Und er hat konkret erwähnt die Windräder. Jede Drehung kostet nur Geld, sagt er. Und Europäer sind so blöd und kaufen die Windräder vor allem von China, die das dort erzeugen. China hat keine Windparks und Europa lässt eben diese Systeme laufen, die nur Geld kosten. Man sollte alle Energieformen nutzen. Er spricht eben, wie gesagt, von dummen Leuten, die noch immer Windparks kaufen. Er hat auch angeprangert, dass Deutschland in einem Energienotstand gelandet ist und generell die Strompreise stark gestiegen sind in Europa. Und er hat sich darüber lustig gemacht, dass das Öl in der Nordsee nicht wirklich voll ausgeschöpft wird, weil man ja auf die Fossilen verzichten will. Und der Atomstrom ist künftig wichtig und wird auch in den USA vermehrt angezapft. Was Trump nicht erwähnt hat in seiner Energiekritik, dass er ja eigentlich immer gesagt hat, ich habe Nord Stream gestoppt. Und er hat ja auch schon damals Angela Merkel darauf aufmerksam gemacht, es geht nicht, dass Europa billiges russisches Öl bezieht und sich aber von den USA gegen Russland schützen lässt. Also er hat dann natürlich schon auch die Finger im Spiel, dass Europa teures Öl und Gas von den USA zukaufen muss und ist damit auch erpressbar. Und zwischenzeitlich hat Russland ja auch schon angemeldet, dass Europa sehr gerne wieder russisches und Gas und Öl haben kann, wenn die Sanktionen beendet werden. Also es wird spannend.
Jetzt ist Trump aber nicht nur mit Europa nicht so glücklich, wenn man das so bezeichnen möchte, sondern es scheint, als wäre er auch mit der NATO nicht glücklich. Was ist denn sein Problem diesbezüglich?
Also er hängt es an der Finanzierung auf. Er sagt, die europäischen Staaten sind alle Trittbrettfahrer gewesen. Die ganzen Jahrzehnte haben zum Teil nur 2% des GDP eingezahlt oder noch weniger, manche gar nichts. Und ohne ihn gäbe es gar keine NATO, weil er finanziert sie, beziehungsweise die USA und auch früher schon. Die USA hilft der NATO bei der Beendigung von Kriegen, siehe Ukraine, sagt er. Und die USA haben Europa immer vor der Sowjetunion geschützt. Wären die Wahlen 2020 nicht ihm gestohlen worden, so wie er das ausdrückt, dann hätte es überhaupt keinen Ukraine-Krieg gegeben, weil er hat Putin immer davor gewarnt, seine Finger wegzunehmen von der Ukraine. Und jetzt erfreut er sich, dass diese 5%-Ziel vom GDP für die NATO-Mitgliedstaaten durchgeht. Und die haben sich auch einverstanden erklärt, das durchzuziehen. Geht halt auf Kosten der Sozialleistungen und sonstiger Dinge. Und er sagt aber auch, er weiß nicht, ob im Notfall die NATO für die USA da sein wird. Und was jetzt sehr interessant ist, habe ich gelesen bei Reuters, er will jetzt 50% des Personals in 200 Schlüssel-NATO-Kommandostellen abbauen. Das sind 400 Leute, die dort sind. Und welche Zentralen sind das? Das sind die für Überwachung und Planung militärischer und geheimdienstlicher NATO-Operationen zuständige Kommandozentralen. Für mich ist das auch ein Hinweis, dass er diesen Leuten nicht vertraut, weil da sitzen viele Biden-Leute noch drinnen. Und ich nehme mal an, er will hier auch einen Austausch haben, weil er denen nicht mehr traut. Diese Einheiten sind in Großbritannien, Brüssel und Portugal. Und da wird eben jetzt gekürzt und auch noch in anderen kleineren NATO-Einrichtungen. Trump hat übrigens interessanterweise ein Posting geteilt, in dem es geheißen hat, wir sollten doch endlich kapieren, dass die wahren Feinde nicht Russland und China sind, sondern in den eigenen Reihen sitzen, nämlich in der NATO und in der UNO. Zur UNO kommen wir dann noch. Und der EU-Verteidigungskommissar Kubilius hat ja schon angekündigt, er will jetzt eine EU-Armee errichten. Die soll eben diese 80.000 Soldaten, die von der USA in Europa stationiert sind, zum Großteil, also zur Hälfte in Deutschland, ersetzen können. Es soll auch einen eigenen europäischen Sicherheitsrat geben. Und das zeigt wieder, dass die Kommission aus Krisen weiter die Zentralisierung der EU vorantreibt, auch mit einer eigenen EU-Armee.
Die vollständige Analyse zum Trump-Auftritt auf dem WEF finden Sie unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.